Herzlich willkommen zu deinem Meerschweinchen-Podcast von meerschweinchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Meerschweinchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Meerschweinchen-Podcasts. Wie ihr wisst, ist er noch ein bisschen so in den Kinderschuhen und ich würde mich freuen, wenn ihr ihn weiterempfiehlt und anderen Meerschweinchenhaltern davon erzählt, sodass die Community wächst, weil dann kann ich auch natürlich mehr Folgen machen. Heute soll es um ein sehr allgemeines Thema gehen, aber auch gerade um das Thema, das die Meerschweinchenwiese prägt, und das ist die artgerechte Ernährung. Wie ihr wisst, ist die Meerschweinchenwiese ja so ein kleiner Abkömmling der Kaninchenwiese und die Kaninchenwiese war ursprünglich eine reine Ernährungswebseite und erst mit der Zeit sind Haltung, Verhalten und Gesundheit hinzugekommen. Das heißt, der Schwerpunkt war immer für mich die Ernährung der Tiere, dass die gesund gefüttert werden, denn durch eine richtige Ernährung können wir wahnsinnig vielen Erkrankungen vorbeugen und dafür sorgen, dass unsere Tiere gesund bleiben. Es gibt natürlich auch andere Erkrankungen, die jetzt nicht ernährungsbedingt sind, aber die allermeisten und die gängigen Erkrankungen bei Meerschweinchen kommen durch eine falsche Ernährung. Zum Beispiel die sehr verbreiteten Zahnerkrankungen. Dann alles, was mit Steinen und Kries zu tun hat, egal ob jetzt in der Blase oder in der Niere oder ja, in der Harnröhre, das entsteht auch alles hauptsächlich durch eine falsche Fütterung und dann natürlich der ganze Bereich der Verdauungsstörungen, auch die sind fütterungsbedingt. Und mit diesem Podcast möchte ich euch das Werkzeug an die Hand geben, wie ihr eure Kaninchen vor solchen Fütterungsfehlern schützt und wie ihr sie gesund halten könnt. Und dazu werde ich zunächst erstmal auf die Abstammung der Meerschweinchen eingehen. Keine Angst, das wird nicht trocken. Ich beschränke mich auf das Allerwichtigste, nämlich wie die Meerschweinchen früher ernährt wurden, also ihre Vorfahren, und was wir daraus für die heutige Ernährung lernen können. Und danach werde ich dann ganz konkret auf die Fütterung eingehen und da auch die Winter- und die Sommerfütterung aufgreifen, sodass für jeden was dabei ist. Denn nicht jeder kann pflücken gehen oder im Winter ist natürlich dann sowieso schwierig. Und da werde ich dann beide Ernährungsformen nochmal genauer vorstellen. Und was ihr dabei beachten müsst, ich bin mir sicher, dass für den einen oder anderen, vielleicht sogar für die meisten, sehr viel Neues dabei. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und kommen jetzt gleich mal zur Abstammung des Meerschweinchens. Man ist lange davon ausgegangen, dass es nicht vom Tschudi-Meerschweinchen abstammt, aber neuere Erkenntnisse zeigen, dass es eben eine andere Abstammung hat, dass es tatsächlich vom Tschudi-Meerschweinchen abstammt. Das ist das Wildmeerschweinchen, aus dem unsere Hausmeerschweinchen hervorgegangen sind. Und da hat man eben verschiedene Tests durchgeführt und hat festgestellt, dass das die sehr wahrscheinliche Abstammung ist. Das Hausmeerschweinchen ist auch immer noch mit der Wildform fruchtbar. Daran sieht man auch, dass sie sehr eng verwandt sind. Und sie sind auch mit anderen Wildmeerschweinchen fruchtbar. Dadurch kann man auch sehen, dass diese wiederum sehr nah miteinander verwandt sind. Meerschweinchen haben im Vergleich zu anderen Haussäugetieren im Schnitt eher eine lange Domestikationsgeschichte hinter sich. In Südamerika wurden sie bereits 3000 bis 6000 Jahre gehalten. Und seit dem 16. Jahrhundert findet man sie tatsächlich auch in Europa. Und die Ernährung der Tschudi-Meerschweinchen ist eigentlich ganz einfach. Sie leben in diesen feuchten Graslandschaften, Wetpune heißt sie auch. Da gibt es Wälder, Feuchtgebiete in den Anden und eben diese ausgeprägten Graslandschaften. Und sie halten sich dabei in dem Bereich zwischen 2000 und 4200 Metern auf. Von März bis Oktober ist hier auch Frost zu finden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der häufig im Zusammenhang mit Außenhaltung thematisiert wird, ob Meerschweinchen überhaupt geeignet sind für eine ganzjährige Außenhaltung. Ja, also das kann man definitiv mit Ja antworten, solange sie gesund und fit sind und die Haltung entsprechend ausgerichtet wird. Da werde ich auch gerne noch mal eine separate Folge dazu machen. Sie sind vor allem verbreitet in Chile, Bolivien, Argentinien und Peru und leben da unter anderem in verschiedenen Nationalparks, weil natürlich durch die Menschen auch teilweise die Natur so ein bisschen zurückgedrängt wird. Und in diesen hohen Graslandschaften legen die Trampelpfade an, sodass sie immer geschützt sind. Und außerdem bewohnen sie auch verlassene Höhlen von anderen Tieren. Sie können aber selber nicht aktiv buddeln. Das heißt, sie sind immer eine sehr gute Deckung gewohnt und sind absolute Fluchttiere. Und das ist natürlich für die Haltung auch ganz relevant. Diese Wet'Puna ist von Seen und Flüssen durchzogen und jährlich hat sie auch einen relativ hohen Niederschlag. Wir haben in Deutschland einen vergleichbaren Niederschlag, nur nicht ganz so gleichmäßig wie dort. Also dort sind es 500 bis 700 Milliliter und bei uns 475 bis 965 Milliliter. Also es kann ein bisschen weniger und ein bisschen mehr bei uns sein, aber im Schnitt ist es relativ ähnlich. Und wie ihr das eben auch von Deutschland kennt, ist es eine relativ feuchte Vegetation, eine grüne Vegetation. Die Pflanzen wachsen sehr, sehr gut. Und diese Chudi-Meerschweinchen siedeln sich eben in diesen feuchten Gebieten an, vor allem besonders gerne in der Nähe von Wasserstellen. Und dort besteht die Vegetation hauptsächlich aus Gräsern, aber auch aus kleinen Büschen, Sträuchern, Bäumen und es gibt natürlich auch diverse Kräuter dort. Und sie ernähren sich aus einer Mischung von dem Ganzen. Wobei der Hauptanteil natürlich unterschiedlichste Gräser sind. Und da haben wir schon die Haupternährung. Kräuter, Rinden und so weiter, Blätter sind nur eine Ergänzung fürs Meerschweinchen. Jetzt fragen wir uns natürlich, was in dieser Domestikationsgeschichte passiert ist. Weil das Meerschweinchen ja schon recht lange domestiziert ist, können wir uns angucken, wie es denn da ernährt wurde. In Peru und anderen Andenregionen wird das Meerschweinchen als Schlachttier gehalten von den Einheimischen. Teilweise auch sehr gute Haltungsbedingungen, nicht vergleichbar mit unserer Haustierhaltung in Europa, in der wir häufig Käfighaltung vorfinden. In den Anden werden die häufig sogar frei in der Küche gehalten oder auf jeden Fall in Gehegehaltung und Gruppenhaltung. Also die haben sehr gute Haltungsbedingungen, die auch nicht vergleichbar sind mit der Nutztierhaltung in Deutschland, also mit der großen Masse der Nutztierhaltung, der industriellen Nutztierhaltung, wo die Tiere ja sehr eng gehalten werden, sehr unnatürlich ernährt, einen schlechten Untergrund häufig auch haben, einfach damit das Fleisch und auch die tierischen Produkte günstig produziert werden können. In den Anden ist das Ganze noch sehr natürlich, also die Tiere werden in der Familie häufig sogar noch gehalten, die ernähren sich hauptsächlich von den Nahrungsresten. Man geht davon aus, dass sie so auch domestiziert wurden, dass sie sich den Menschen angeschlossen haben und die Nahrungsreste gefressen haben und so eben diese lange Domestikationsgeschichte zu erklären ist. Sie werden dort hauptsächlich von Gräsern und Getreidepflanzen, also grünes Getreide ohne Ähren ernährt und auch von Luzerne und Klee. Das ist ein ganz großer Anteil, auch heute noch in der Mast dieser Tiere. Auch, es gibt da mittlerweile auch Mastanlagen, aber selbst die haben bessere Haltungsbedingungen als wir für unsere Tiere in Europa in der Haustierhaltung, obwohl das unsere Liebhabertiere sind. Das spricht auch schon für sich, wie rückständig wir eigentlich auch teilweise noch in der Haltung unserer Haustiere sind und wie wenig wir uns da an den Bedürfnissen der Tiere orientieren. Und dazu werden noch frische Maiskolben und Maispflanzen gefüttert und gegebenenfalls auch noch ein paar verschiedene Kräuter. Und dann eben dieser Teil von Pflanzenabfällen aus der Küche. Das sind zum Beispiel Karottenschalen, Futterkohl, Salate und Kartoffelschalen. Und die Tiere werden, wie gesagt, häufig sogar in der Küche gehalten und werden, also traditionellerweise, und sie werden eben häufig dann wirklich auch dazu gefüttert mit diesen Nahrungsresten. Und daraus können wir eben auch sehen, dass das Meerschweinchen eigentlich nicht an Getreide und industrielles Futter angepasst ist. Diese Pellets, die werden heute auch mittlerweile in den Anden gefüttert, aber die sind dort auch noch sehr teuer und dadurch eben eigentlich nur in der industriellen Haltung verbreitet. Und das auch erst seit relativ kurzer Zeit. Also das Meerschweinchen hatte noch nicht die Möglichkeit, sein Verdauungssystem an diese Ernährungsform anzupassen, weil das noch nicht lang genug damit gefüttert wird. Es passiert ja durch Evolution immer ein gewisser Grad an Anpassung, aber eben auch nur relativ eingeschränkt. Und das ist bisher nicht erfolgt bei Meerschweinchen. Ja, also wir haben eigentlich eine sehr pflanzenbasierte Ernährung mit vielen Wildpflanzen und eben Hauptbestandteil Gräsern. Und ja, diese Jahrzehnte der Futtermittelproduktion jetzt am Ende, die spielt in der Ernährung der Meerschweinchen eigentlich eine sehr geringe Rolle. Zum einen ist die domestizierte Form unserer Hausmeerschweinchen davor schon nach Europa gebracht worden, als sie noch nicht industriell gefüttert wurde. Und auch bei uns wird erst seit einem relativ kurzen Zeitraum industriell zugefüttert. Die ursprüngliche Ernährung beim Meerschweinchen ist wirklich grün und hauptsächlich aus Gräsern. Und so ist es auch schon in den vergangenen Generationen gewesen. Also zum Beispiel bei mir in der Elterngeneration wurden auch schon Meerschweinchen gehalten. Auch die wurden mit Gräsern und Gepflückten ernährt und Resten aus der Küche, aber eben auch nur pflanzliche, also nur sowas wie Gemüseschalen und Obstschalen. Und kein industrielles Trockenfutter. Das ist erst ein relativ kurzer Zeitraum, der da sowas gefüttert wurde. Und die Meerschweinchen sind leider auf diese Ernährung gar nicht angepasst. Die sind sogar relativ empfindlich, weil die so ein spezielles Verdauungssystem haben, das muss man dazu sagen. Und das führt häufig zu sehr starken Problemen, auch im Gesundheitsbereich, dass sie krank werden durch dieses Trockenfutter. Anders kann man es gar nicht sagen. Genau, also das war jetzt der Schwenk in die Domestikationsgeschichte. Ich hoffe, es war nicht zu trocken für euch. Einfach damit man versteht, wo diese Ernährungsform herkommt und auf was das Meerschweinchen hoch spezialisiert ist. Denn Meerschweinchen sind durchaus Nahrungsspezialisten, die durch die Domestikationsgeschichte auf eine bestimmte Ernährung geprägt sind. Ja, und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir sie auch bei uns hauptsächlich mit Grünfutter ernähren sollten und hauptsächlich mit Gräsern. Auch Bambus eignet sich sehr gut im Winter zum Beispiel, beziehungsweise dann auch im Winter mit Blattgemüse. Also man kennt vielleicht diese Ernährungspyramide. Früher hatte man häufig diese Ernährungspyramiden mit 80% Heu. Heu ist fürs Meerschweinchen, wenn dann nur eine Ersatznahrung. Eigentlich werden die sehr frisch ernährt, auch in den Anden und auch bei uns. Die brauchen 70% Grünfutter, also wirklich Gräser, ein bisschen Wildkräuter, Blätter. Und im Winter ersatzweise dann ein Gemisch aus verschiedenen Blattgemüse, da werde ich noch drauf eingehen. Und jegliches festes Gemüse, also zum Beispiel die beliebten Gurken, Tomaten, Fenchel, Karotten, das alles, was so fester ist, sollte höchstens 20% vom Nahrungsanteil ausmachen, aber man kann das auch ganz weglassen oder stark reduzieren oder wie auch in den Anden nur Nahrungsreste geben, wenn wir mal Karotten essen, dass man dann die Schalen verfüttert. Das ist auch nicht schädlich. Das wird häufig so dargestellt, wenn man Schalen füttert. Ganz im Gegenteil, unter der Schale sitzen die meisten Vitamine fürs Meerschweinchen. Und wenn das gewaschen ist, dann ist das auch nicht übermäßig belastet. Und die Struktur von der Schale ist anders. Das heißt, es ist auf jeden Fall besser, als wenn wir ganze Möhren füttern, weil in der Schale nochmal mehr Ballaststoffe enthalten sind. Und ja, das an sich gesünder ist, Gurkenschalen zu geben als die Gurke selber. Genau. Und ein weiterer Aspekt ist auch noch, dass Meerschweinchen mit den Zähnen mahlen. Also die normale Kaubewegung sind Mahlbewegungen. Das heißt, das Gebiss, die Zähne gleiten so übereinander. Und wenn wir so festes Gemüse nicht in Streifen geschnitten geben, dann haben die eine sehr hohe Belastung auf den Zahnwurzeln. Und die Zahnwurzeln sind bei Meerschweinchen in ganz empfindlichen Zahnfächern gebettet. Weil Meerschweinchen ja mahlen, sitzt der Zahn ganz locker in diesem Zahnfach. Und das hat im Hintergrund, dass die auch nachwachsende Zähne haben. Das heißt, unten wird immer neuer Zahn gebildet. Und wenn wir jetzt das Meerschweinchen sehr hart kauen lassen, zum Beispiel auf Pellets oder Getreidekörnern, dann machen die eine Kaubewegung wie wir. Das heißt, die zermahlen das nicht, sondern sie machen den Mund auf und zu. Und beim Zumachen knacken sie das Korn. Das heißt, diese ganze Kraft drückt auf diesen Bereich, in dem die Zähne nachwachsen. Und der nimmt Schaden, vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal, aber immer mehr zunehmend. Und bei festen Gemüse, das ist ja nicht ganz so hart, das wird nicht geknackt, da ist die Belastung nicht ganz so stark. Aber wenn das Meerschweinchen den Hauptteil der Nahrung, und deswegen geht man von diesen 70-100% Grünfutter aus, wenn der Hauptteil der Nahrung jetzt nicht Grünfutter wäre, also nicht gemahlen wird, sondern wirklich mit Auf-Zu-Bewegung nicht geknackt wie die Körner, aber eben falsch gekaut wird, weil sie da abbeißen und eben drauf rumkauen und nicht so gut mahlen, wie wenn sie einfach einen Grashalm zerkauen. Das könnt ihr auch gerne mal beobachten. Dann ist einfach die Belastung an den Zahnwurzeln. Meerschweinchen haben eigentlich keine Wurzeln, die haben ja wurzeloffene Zähne, aber das ist einfacher für den Laien zu verstehen, welche Region ich meine. An den Zahnwurzeln, also dieser Bereich, wo die Zahnsubstanz gebildet wird, wo der nachwachsende Zahn eben entsteht, dann geht da der ganze Druck drauf. Und das Meerschweinchen hat eigentlich ein ganz geniales System. Das hat um den ganzen Zahn herum diesen gleichen Bereich unten und auch zur Seite. Und damit der Zahn wachsen kann, schiebt dieser Bereich den Zahn immer mehr nach oben. Und wenn wir jetzt so eine falsche Ernährung herbeiführen, ist ein unglaublicher Druck auf dieser Zone, weil normalerweise schiebt die ja den Zahn nach oben, aber wenn da die ganze Zeit gekaut wird oder vielleicht sogar noch Hartes wie Pellets oder Extrudate, das ist so diese Trockenfutter, diese bunten Ringe und Klumpen, auch grün übrigens, ist genauso gesund wie rot oder gelb oder orange, die sind nur dann grün eingefärbt. Wenn da drauf gekaut wird, dann haben wir einfach eine unglaubliche Belastung dieser Wachstumszone. Und das führt dann dazu, dass dann der Zahn nicht mehr hochgeschoben werden kann, wie das ja eigentlich der Fall wäre. Und dann sinkt der Zahn, weil er wird ja trotzdem nachgebildet im unteren Bereich, immer mehr in den Knochen ein. Und das nennt sich dann retrogrades Wachstum. Und das kann bis dahin führen, dass die Zähne unten durch den Kiefer durchgehen. Krachen bzw. im oberen Bereich in Strukturen kommen, in die sie eigentlich nicht hingehören, hinters Auge oder ja, also in die Nasenhöhle, da keine Verbindung entstehen, also in Strukturen, das ist ja sehr eng, das ist ja ein ganz kleiner, zarter Knochen, wenn ihr mal so einen Schädel anguckt vom Meerschweinchen, könnt ihr auch mal googeln, das sind ganz filigrane Knochen. Und wenn da immer so ein wahnsinniger Druck drauf ist und so eine Fehlbelastung, weil das Meerschweinchen eigentlich so nicht kauen würde, dann kann das eben zu schweren Zahnerkrankungen führen. Genau, so viel zum Thema Zahnerkrankungen. Aber ich möchte auch noch auf die anderen Aspekte eingehen. Aber zunächst, damit es nicht so trocken wird, versuche ich so ein bisschen abzuwechseln, gehe ich mal wieder einen Teil in die praktische Fütterung, wie das richtig funktioniert, damit ihr euch das auch gut vorstellen könnt. Natürlich haben wir das Heu, das sollte auch immer vorhanden sein und natürlich auch staubarm von einer gesunden Wiese. Es muss nicht aus dem Zoohandel sein und es muss jetzt auch nicht das Allerbeste, was ihr bekommen könnt im Internet sein, sondern es sollte einfach ein solides Heu angeboten werden. Das kann auch vom Bauernhof sein, das ist meistens die günstigste Lösung. Investiert euer Geld am besten nicht in das Heu, sondern in das Frischfutter, gerade im Winter. Das wäre mein Tipp für die Gesundheit der Tiere. Wie gesagt, Heu ist sehr trocken und da möchte ich jetzt auch noch mal kurz auf einen anderen Krankheitskomplex eingehen, nämlich die Blasengräsproblematik. Wenn ihr eure Tiere mit Hauptbestandteil Heu ernährt, da gibt es ganz viele Gründe, warum das keinen Sinn macht, aber eine möchte ich einfach mal hier kurz herausgreifen, nämlich Blasengries und Blasensteine oder auch Nierengries und Nierensteine, beziehungsweise es kann natürlich auch im Harnleiter oder in der Harnröhre landen, also in den ganzen harnableitenden System können diese Steine und dieser Gries entstehen. Und das möchte ich euch kurz erklären, damit ihr versteht, warum eure Meerschweinchen frisch ernährt werden müssen und nicht mit Heu. Es ist so, das Meerschweinchen hat einen ganz speziellen Kalziumstoffwechsel, anders als wir, anders als Katzen, anders als Hunde. Das nimmt einfach alles Kalzium auf, was in der Nahrung vorhanden ist. Zum Beispiel ein Hund würde nur nach Bedarf das Kalzium resorbieren. Also das, was es gerade benötigt. Meerschweinchen resorbieren alles. Und da fragen wir uns natürlich, warum tun sie das? Wenn wir dann das Problem mit Harngries haben, ist das nicht von Nachteil? Eigentlich gar nicht, denn Meerschweinchen haben ja einen unglaublichen Bedarf durch die nachwachsenden Zähne. Und in der natürlichen Ernährung ist es so ausgeglichen enthalten, das Calcium, dass es keinen Nachteil für sie hat, alles zu resorbieren. Blasengries und Blasensteine gibt es in der Natur nicht. Zumal sich diese Tiere sehr viel bewegen. Bewegung hat auch einen großen Einfluss auf Blasengries. Und eben entsprechend nicht nur bewegen, sondern auch sehr frisch ernährt werden. Das heißt, das Frischfutter besteht ungefähr zu 80-90% aus Wasser. Heu enthält nur noch unter 15% Wasser. Und dieser Wasserunterschied führt zu einem Riesenproblem beim Meerschweinchen, denn je weniger Wasser wir haben, desto höher ist natürlich der Kalziumanteil. Wir haben ganz wenig Wasser und ganz viel Mineralien im Heu. Und jetzt denkt man natürlich zunächst, super, viele Mineralien kennt man vielleicht von Menschen. Wir brauchen ja Mineralien, ist natürlich auch so. Allerdings dadurch, dass Meerschweinchen das Kalzium nicht nach Bedarf resorbieren, sondern die komplette Menge, wird ein extremer Überschuss aufgenommen. Bei Menschen wäre es so, wenn man jetzt zu viel hat, dann nimmt der Körper sich nur, was er braucht. Das heißt, es ist erstmal nicht schädlich. Aber beim Meerschweinchen wird wirklich alles aufgenommen. Und das wird alles auch über die Nieren und über die Blase wieder nach außen transportiert, über den Urin. Und wenn wir jetzt sehr wenig Wasser haben, ihr könnt euch das vorstellen wie bei einem Wasserschlauch, wenn da immer viel Wasser durchläuft, wird er richtig gut mit durchgespült. Und jetzt stellt euch vor, da wäre Schmutz drinnen. Zum Beispiel hätte man einmal schmutziges Wasser durchgeleitet, da wäre jetzt viel Sand und Erde drin. Und wir drehen so richtig gut auf, es fließt viel Wasser durch, dann wird das automatisch mit rausgeschwemmt. Wenn ihr jetzt aber den anderen Fall habt, es wird die ganze Zeit nur so ein schmutziges Wasser durchgeleitet, dann wird sich das absetzen und irgendwann dieser Schlauch verstopfen. Das ist jetzt natürlich eine ganz einfache, eine sehr reduzierte Form, das zu erklären, einfach damit ihr das versteht. Es ist natürlich in echt etwas komplexer, aber ich versuche das sehr stark runterzubrechen, damit man als Halter es wirklich verstehen kann. Wenn ihr eure Kaninchen sehr trocken ernährt, dann nehmen die wahnsinnig viel Kalzium auf, ganz wenig Wasser. Das heißt, diese Harnkristalle fällen dann aus. Das ist chemisch zu erklären, das brauche ich euch jetzt nicht die Hintergründe zu erklären, aber es ist so, wenn das ist das Löslichkeitsprodukt in der Chemie, wenn ein gewisser Grad überschritten wird und ein bestimmter Gehalt enthalten ist in dem Wasser, dann kann das erst ausfällen. Dann kann es erst zu diesen Harnkristallen kommen. Wenn immer genug Wasser vorhanden ist, dann kann es gar nicht dazu kommen, dass diese Harnkristalle ausfällen. Das heißt, weil die bestehen ja immer aus zwei Elementen, zum Beispiel aus Calcium und Oxalsäure, das wäre das Calciumoxalat. Und nur wenn die sich treffen, können die ausfällen. Wenn jetzt aber so viel Wasser vorhanden ist, dass diese da relativ viel durchgespült werden, sich stark bewegen und eben auch gar nicht so aufeinandertreffen, dann werden die einfach durchgeleitet und unten wieder mit dem Urin ausgeschieden. Hat man jetzt so eine trockene Ernährungsbasis, dann setzt sich das eben in den Nieren fest, dann haben wir Nierengries. Und teilweise auch Steine, weil das kann sich auch so zu Steinen formieren. Oder in der Blase, dann haben wir eben Blasengries und Blasensteine. Und diese wandern natürlich durchs ganze Harnsystem. Die können zum Beispiel in der Niere entstehen und dann im Harnleiter stecken bleiben. Oder und dann zu neuem Rückstau führen. Dann haben wir eine Niereninsuffizienz, weil die Niere dann Schaden nimmt, wenn das nicht mehr abtransportiert werden kann, sondern sich in die Niere staut. Das geht dem Tierhundeelen, das kann daran auch versterben, wenn man es nicht frühzeitig entdeckt. Oder es bleibt dann, was bei Meerschweinchen häufig ist, in der Harnröhre hängen, häufig sogar kurz vorm Ausgang, weil das manchmal so kleinere Steine sind, die noch mit reingespült werden, aber nicht richtig durchgehen. Ja, also es ist ein sehr schwieriges Thema, ein häufiges Problem bei Meerschweinchen. Und wenn man das einmal verstanden hat, ich bin immer ein Fan, nicht nur Ernährungstipps zu geben, sondern wirklich es so zu erklären, dass man auch die Hintergründe versteht, weil dann würde man automatisch richtig füttern und braucht sich gar keine Ernährungstipps oder so mehr durchlesen. Ich gebe die natürlich trotzdem zusätzlich, aber letztendlich, wenn man einmal verstanden hat, welche physiologischen Grundlagen wichtig sind, damit das Meerschweinchen gesund ernährt wird, wie seine Verdauung funktioniert, wie sein Harnsystem funktioniert, wie die Zähne funktionieren, dann ist es natürlich ideal. Zähne und Harnsystem hatten wir jetzt ja schon mal in grobem Abriss, einfach, dass man das so ein bisschen versteht. Jetzt möchte ich weitergehen und wieder in die praktische Fütterung umschwenken. Wir wissen jetzt, dass die Ernährung pflanzlich sein muss, wie bei den Vorfahren, dass sie hauptsächlich aus Gräsern bestehen muss, wie bei den Vorfahren, dass Heu als Ernährungsbasis nicht geeignet ist, weil es einfach zu trocken ist, sondern dass es immer strukturiertes Grünfutter sein muss, hauptsächlich Gräser, aber eben auch entsprechend Kräuter bzw. eine Ersatznahrung im Winter, auf die ich noch eingehen werde. Und jetzt möchte ich auch noch mal auf das Frischfutter eingehen. Genau, also wie gesagt, wir haben ja Gras- und Wiesenpflanzen im Sommer. Ich glaube, das Pflücken macht auch noch vielen Angst. Da kann ich euch die App Flora Incognita empfehlen. Da könnt ihr ein Foto machen und die sagt euch, welche Pflanze dahinter steckt. Das funktioniert bei fast allen Pflanzen ganz gut, außer bei so hochgiftigen. Die sollte man trotzdem kennen. Da gibt es eine Liste bei uns auf der Homepage, dass man Doppelgänger, die so ähnlich aussehen, schon mal erkennt und weiß, okay, da muss ich jetzt aufpassen. Aber bei den anderen Pflanzen ist sie sehr, sehr gut geeignet. Ja, wenn wir jetzt natürlich von der Sommerfütterung weggehen, im Sommer wäre es ideal, wenn ihr sie nur damit ernährt, einfach einen Hauptanteil Gräser und ein bisschen Kräuter dazu, mal den einen oder anderen Ast und eure Tiere sind optimal ernährt. Heu könnt ihr natürlich immer dazu anbieten, aber es sollte nicht der Hauptbestandteil sein des Essens, so ein bisschen als Beikost. Das ist vielen noch relativ klar, aber dann, wenn es an die Winterernährung geht, dann wird es eben schwieriger. Und da unterscheiden wir jetzt nämlich je nachdem die Gemüsesorten und allgemein nach der Struktur. Ich hatte das ja beim Zahnthema erklärt, da könnt ihr jetzt drauf zurückgreifen auf euer Wissen und euch überlegen, welche Ernährung, also welches Gemüse denn dann besonders gut geeignet ist. Ja, und das sind natürlich alle Gemüse, die gemahlen werden von den Zähnen. Das sind alle Blatten-Gemüsesorten im Prinzip, also Blätter und Kraut, sowas wie Karottengrün oder eben auch Kräuter, sowas wie ja, Petersilie und Dill. Dann haben wir, genau, also wir haben die Kräuter als Gruppe, das ist eher so ein kleiner, ja, so eine Beikost, die eben auch ein bisschen dazu gefüttert werden kann. Dann haben wir den großen Teil der Bittersalate, der sollte wirklich den Hauptbestandteil ausmachen. Also wir haben natürlich Salate, aber davon die Bittersalate sind besonders wertvoll. Das ist sowas wie Endivie, Radicchio, Chicorée, Zuckerhut, Frisée, also die Sorten, die bitter schmecken, die häufig bei Menschen nicht so beliebt sind. Leider sind da die Bitterstoffe auch schon stark zurückgezüchtet worden gegenüber der Wildpflanze. Aber sie sind trotzdem noch sehr, sehr wichtig für die Verdauung. Denn Meerschweinchen nehmen in der Natur einen wahnsinnig hohen Gehalt sekundärer Pflanzenstoffe, heißen die, auf. Das sind, also wir haben die primären, das ist sowas wie Vitamine, ja, Mineralien und also alles, was das Meerschweinchen zum Überleben braucht. Und dann haben wir die sekundären, also es ist natürlich auch sowas wie Proteine und in dem Zusammenhang Aminosäure, Kohlenhydrate, Fette. Und die sekundären, das sind die, die nicht zum Überleben notwendig sind, aber die die Gesundheit fördern oder eine bestimmte Aufgabe haben in der Pflanze. Und das ist sowas wie Bitterstoffe. Bitterstoffe zum Beispiel stabilisieren die Verdauung und sorgen für eine gesunde Verdauung. Wir haben auch sowas wie Gerbstoffe und wir haben auch sowas wie Tannine, das ist ein Teil der Gerbstoffe, Saponine, wir haben ätherische Öle und das sind auch häufig, also sekundäre Pflanzenstoffe können auch Giftstoffe sein, also man muss sich ein bisschen damit auskennen, aber Bitterstoffe sind weder giftig, sondern noch irgendwie schädlich, sondern die sind wirklich ein Gewinn für die Verdauung und die sorgen dafür, dass die Verdauung stabil bleibt. Das heißt, diese Bittersalate sind eine super Winterfütterung. und die sollten den Hauptbestandteil ausmachen. Also wir haben jetzt die Bittersalate, wir haben ein bisschen Küchenkräuter, da wollte ich auch noch dazu sagen, die enthalten häufig ätherische Öle, also die enthalten auch wichtige sekundäre Pflanzenstoffe und deswegen sind die in der Mischung mit drinnen sehr, sehr wichtig. Ihr solltet sie nicht nur mit Kräutern ernähren, sondern mit allen Futtergruppen, die ich jetzt aufzähle nach und nach. Aber die Kräuter sollten immer mit dabei sein. Bittersalate könntet ihr theoretisch sie auch nur damit ernähren, wäre jetzt nicht ideal, aber wenn es jetzt nur um den Winter geht. Ich würde euch aber immer diese Mischung empfehlen, weil dann auch das Nährstoffverhältnis besser ausgeglichen ist, gerade wenn das nicht nur der Winter ist. Dazu kommt dann blättriger Kohl. Der hat zu Unrecht ein sehr schlechtes Image. Zum Beispiel Grünkohl wird geliebt. Ihr könnt auch sowas wie Chinakohl, Wirsing und Spitzkohl füttern. Das immer langsam anfüttern und nicht im Zusammenhang mit Trockenfutter. Dazu möchte ich noch mal was sagen, weil da werde ich häufig gefragt, warum denn nicht? Und geht Trockenfutter XY zusammen mit Kohl? Also, das Trockenfutter macht die Verdauung sehr langsam und träge. Jetzt sind wir im Bereich der Verdauung. Wir hatten ja vorhin Zähne und Harntrakt. Jetzt sind wir im Bereich der Verdauung. Wenn ihr Trockenfutter füttert, dann kriegt das Tier sozusagen eine Art Verstopfung. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, das Tier scheidet weniger aus, das Tier nimmt weniger auf, weil das eine sehr energiereiche Ernährung ist. Das führt auch dazu, dass die Kaninchen, die Meerschweinchen viel weniger essen, weil das ist ja schon nach ein paar Happen satt. Ein Esslöffel Trockenfutter reduziert die Frischfutteraufnahme um einen ganzen Berg Frischfutter. Also man darf das nicht unterschätzen. Und dieses Trockenfutter ist hart, es wird geknackt. Das hatte ich ja schon im Zusammenhang der Zähne erklärt, wie schädlich das ist. Und es ja, macht die Verdauung krank, weil es nicht einfach sehr langsam ist. Das heißt, Nahrungsgase entweichen auch nicht so schnell, weil das tagelang in der Verdauung bleibt. Und dementsprechend, wenn wir jetzt Kohl dazwischen füttern, der macht eigentlich die Verdauung schnell und gesund. Dann verträgt sich das einfach nicht von der Schnelligkeit und von der Verdauung und weil die Verdauung wirklich krank wird durch das Trockenfutter, langsam, träge und krank und auch der Stoffwechsel, wird dann ganz natürliche Nahrung nicht mehr vertragen. Wir haben ja gehört, dass das Wildmeerschweinchen Klee frisst, dass das Wildmeerschweinchen Luzerne frisst, also auch sehr blähende Bestandteile in Anführungsstrichen. Das macht aber eigentlich nichts aus, weil die ja wirklich nur mit Grünfutter ernährt werden. Dann macht das überhaupt nichts in der Verdauung. Ganz im Gegenteil, es enthält die sehr bewegt und schnell und gesund. Und wenn wir jetzt aber sehr trocken ernähren und dazwischen ein bisschen Kohl und die Verdauung durch diese Ernährung auch nicht ideal ist, dann kann das wirklich zu Problemen führen. Und ja, ein weiterer Teil, der ein bisschen vorsichtiger auf Kohl reagiert, sind Meerschweinchen, die halt einfach das Futter nicht mehr so gut mahlen. Da sollte man jetzt keinen extrem hohen Kohlanteil füttern, aber da könnt ihr auch Kohl füttern. Genau, also das ist einfach der Grund. Dann gibt es noch die Rubrik Gemüsegrün, die ist auch sehr gut. Das ist sowas wie Karottengrün, Kohlrabiblätter oder Stangensellerie, also alles, was an Gemüse, an Blättern dranhängt. Das wird häufig schon entfernt, aber manchmal bekommt man das auch ganz gut mit. Man kann ja zum Beispiel Karotten mit Grün kaufen und die Karotten selber essen, weil so viele Karotten sind dann mehr als 20% Festgemüse und das wäre dann nicht in Ordnung. Genau, also da guckt ihr einfach, dass ihr einfach einen sehr hohen Blattanteil füttert durch diese Bestandteile, durch Bittersalate, durch Küchenkräuter, durch blättrige Kohlsorten und durch Gemüsegrün. Und ergänzend könnt ihr auch anderes Blattgemüse füttern. Also zum Beispiel andere Salate, die nicht zu den Bittersalaten gehören. Ein bisschen Spinat, mal ein bisschen Mangold. Also gibt es ja ganz viele andere Gemüsesorten, die auch blättrig sind. Und aus dieser Mischung entsteht die Winterernährung. Es gibt noch eine Besonderheit. Bis Weihnachten rum oder je nach Jahr und je nach Region gibt es noch Gründüngung auf den Feldern. Auch wenn schon die Wiesen nicht mehr so viel hergeben, könnt ihr Gründüngung pflücken. Und googelt einfach mal Bilder. Die Felder sind von sehr weit zu erkennen, meistens weil das die einzig Grünen noch sind. Alle Gründüngepflanzen sind für Meerschweinchen ungiftig und eine super Ernährungsgrundlage. Und wenn ihr vor Also die Winterfütterung in den Kosten reduzieren wollt und sie nochmal gesünder machen wollt, dann füttert wirklich, solange das geht, Gründüngung dazu. Das würde ich euch immer empfehlen. Die Pflücksaison wird dadurch extrem verlängert und ihr solltet natürlich die Landwirte fragen, wenn ihr da pflückt, außer ein Hanfstrauch am Rand ist sicher erlaubt, aber wenn ihr da irgendwie mehr pflückt, dann solltet ihr fragen. Allerdings ist es so, dass es denen meistens nichts ausmacht, weil die Gründüngung macht durch die Wurzeln. Das ist sozusagen so eine Zwischenfrucht, die den Boden verbessert, dadurch, dass sie dort wächst. Aber wenn ihr ein bisschen Kraut wegpflückt, macht das sozusagen keinen Unterschied für den Landwirt. Insofern ist das meistens gar kein Problem und wird auch super gern erlaubt von den Landwirten. Aber seid da respektvoll mit fremdem Eigentum, also nicht einfach irgendwelche Felder plündern, sondern immer schön nachfragen. Aber dann könnt ihr wirklich auch noch monatelang Gründüngung geben und das kann ich euch sehr empfehlen. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, damit zu ergänzen oder sie eben als Hauptbestandteil zu füttern. Genau, also damit waren wir schon bei der Winterfütterung. Das sind die Hauptbestandteile. Dazu natürlich immer Heu anbieten. Da hatte ich ja auch schon was zur Qualität gesagt. Und ganz wenig sowas wie Gurke, Tomate, also diese Fruchtgemüse oder Knollengemüse wie rote Beete, Pastinake, alles was so härter ist oder nicht blättrig und krautig, solltet ihr wirklich nur in kleinen Anteil oder ganz weglassen. Das ist ganz wichtig. Wenn eure Meerschweinchen übergewichtig sind, dann hängt das Futter hoch, bietet es in Raufen ein, dass sie damit sich beschäftigen müssen, aber reduziert nicht das Futter. Frischfutter, Grünfutter ist der Hauptbestandteil und die Ernährung sollte bei Meerschweinchen gleichmäßig sein, die Verdauung gleichmäßig belastet. Das heißt, ihr füttert immer so viel, dass bei der nächsten Mahlzeit noch genug Reste übrig sind. Ganz wichtig. Genau. Bei nicht übergewichtigen Tieren macht es natürlich auch Sinn, sie mit dem Futter zu beschäftigen, weil einfach der Hauptteil der Tagesgestaltung ist Schlafen und die Ernährung, also Futteraufnahme. Und das ist einfach der größte Beschäftigungsfaktor. Da könnt ihr auch gucken, dass ihr es aufhängt an der Leine oder in der Raufe tut, dass es so ein bisschen sie beschäftigt oder unter das Heu mischt. Genau, also jegliches handelsübliches Trockenfutter, ihr habt es vielleicht schon anhand der Beschreibungen gehört, ist ungeeignet. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere Aspekte. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgegriffen, um euch die Meerschweinchenernährung näher zu bringen. Aber es ist natürlich so, dass das auch noch ganz viele andere Auswirkungen hat. Zum Beispiel ist es eben auch so, dass diese handelsüblichen Meerschweinchen-Trockenfutter, also wir hatten ja schon, dass sie satt machen, die Zähne schädigen, dass dieser empfindliche Bereich um die Zähne, das Zahnfach sehr stark geschädigt wird und Zahnerkrankungen entstehen, dass es ja trocken ist. Das heißt, auch Harngries und Harnsteine begünstigt werden, auch häufig zu kalziumreich. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Verdauung eingehen im Zusammenhang mit Trockenfutter. Wir hatten ja schon das Thema, dass es die langsam macht. Und ich wollte noch gern dazu erwähnen, dass die Meerschweinchen auch einen sehr großen Blinddarm haben und da findet eine Fermentation statt, also eine bakterielle Verdauung. Der Mensch zum Beispiel, der verdaut nicht bakteriell, sondern durch Enzyme. Und das macht das Meerschweinchen auch im Dünndarm, aber dann hat es noch diesen speziellen Blinddarm. Und im Blinddarm verdaut es durch Bakterien. Und das hat einen Hintergrund, denn dadurch wird zum Beispiel Vitamin B und Vitamin K gebildet. Das sind Vitamine, die in der Verdauung entstehen und dann über den Blinddarmkot, beziehungsweise das Meerschweinchen hat keinen speziellen Blinddarmkot, sondern frisst seinen Hartkot ganz normal. Das ist auch häufig noch falsch verbreitet. Das Kaninchen hat einen speziellen Blinddarmkot, der sich von normalen Kot unterscheidet. Das Meerschweinchen hat nur Hartkot und frisst einen Teil von Hartkot. Und das ist dann keine Zähkotrophie, das wäre die Aufnahme von Blinddarmkot, sondern es ist eine Koprophagie, also die Aufnahme von Hartkot. Und das ist ganz wichtig, weil es darüber die Vitamine aufnimmt und auch Fettsäuren, die es sonst durch die normale Ernährung nicht hätte. Denn Meerschweinchen essen ja so ein extremes Futter. Die essen ja nur Gras, Heu, eben entsprechende Blätter, Kräuter und Pflanzen. Damit würden wir verhungern, weil wir keinen Blinddarm haben. Aber in dem Blinddarm wird das eben extrem aufgespalten, was die Enzyme gar nicht schaffen würden, durch diese Bakterien. Und dadurch werden Stoffe verfügbar, die davor nicht verfügbar waren, oder entstehen Stoffe, die davor nicht vorhanden waren. Das heißt, das Meerschweinchen hat einen ganz genialen Mechanismus. Aber durch das Trockenfutter wird der Blinddarm eben auch häufig überlastet und krank, und der ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, Trockenfutter zu verdauen. Man versucht es in Grenzen zu halten, indem man den Rohfasergehalt im Trockenfutter extrem in die Höhe treibt. Aber es hat dann auch wieder negative Auswirkungen in anderen Bereichen. Das ist nur eine Notlösung, damit sie dann nicht direkt an Verdauungsstörungen sterben. Aber es ist eine dauernde Belastung für die Verdauung. Also bitte lasst dieses handelsübliche Trockenfutter weg. Man kann im Rahmen von Medical Training, ich weiß nicht, ob das euch was sagt, dass man die Meerschweinchen schon frühzeitig ans Medikamente nehmen gewöhnt oder an bestimmten Stellen angefasst zu werden, zum Beispiel an den Ohren, um reinzugucken, kann man auch mal ein Trockenfutter als Leckerli nehmen, weil da braucht man oft ein besonderes Leckerli. Ich mache das so, ich nehme das Kaviar Complete und mache das nass. Dann ist das nicht mehr so hart für die Zähne und man hat nicht diese Zahnschäden. Und wenn ich dann mal Medikamente geben muss, dann nehme ich statt Wasser eben das Medikament und lasse das einziehen und dann essen die das mit. Außer das Medikament schmeckt sehr furchtbar. Aber das wäre auch mein Tipp, dass man sowas wirklich nur in Kleinstmengen, und Kleinstmengen heißt wirklich ein so ein Stückchen am Tag, nicht aus der Hand gleich mehrere. Das gleiche gilt übrigens auch für Erbsenflocken, die sind sehr, sehr hart, brecht die durch in 4 Stücke oder nimmt weichere Leckerlis und gibt die wirklich nur gelegentlich, 3-mal im Monat, dann ist das nicht schädlich. Aber wenn man da ständig mehrere Flocken gibt, ist das einfach super gefährlich für die Zähne. Genau, also guckt da auch bei den Leckerlis, was ihr verwendet. Ihr könnt natürlich auch Kräuter, die sie lieben oder so, verwenden. Also ein Apfelschnitz. Genau, Obst hatte ich noch ganz vergessen. Ihr könnt natürlich einheimisches Obst mal als Leckerli aus der Hand geben, aber es ist jetzt nicht Hauptbestandteil der Ernährung oder ein wichtiger Bestandteil. Und das führt dazu, dass Hefen überwuchern im Verdauungstrakt. Also seid da wirklich vorsichtig mit, macht es frisch, also schneidet den frisch an, sonst bilden sich Hefen an der Schnittstelle und dann ist es erst recht schädlich. Und gibt kleine Mengen, die direkt verzehrt werden als Leckerli, aber nicht so als wirklicher Nahrungsbestandteil. Genau, also das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs in die Meerschweinchenernährung. Ich habe versucht, das euch sehr anschaulich zu erklären und sehr kurz gefasst. Natürlich ist das Ganze viel komplexer. Ich werde in den anderen Podcasts sicher das eine oder andere immer mal wieder, je nach Thema, aufgreifen und da auch vielleicht mehr ins Detail gehen oder andere Aspekte noch einbringen. Aber mir war es eben wichtig, dass man die Hintergründe versteht und nicht nur ja einfach irgendwie füttert, weil das da so steht, sondern dass man versteht, warum das so empfohlen wird. Das ist mir immer ein großes Anliegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und uns auch in den sozialen Medien folgt. Wir haben ja auf Instagram und Facebook einen Kanal und ihr findet natürlich alle Informationen auch zur Ernährung auf unserer Homepage. Das verlinke ich euch auch unter dem Podcast. Und wäre super, wenn ihr den Podcast abonniert und weiter sagt. Wie gesagt, er ist noch nicht so bekannt und es wäre natürlich toll, wenn die Folgen so viel geguckt werden, gehört werden, dass es sich mehr lohnt, viele Folgen zu machen, dann kann ich das auch mehr fokussieren. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!